die Shows jetzt wieder total energetisch werden und dass ich irgendwann so über die Zeit gemerkt habe, wie mir dieses Exzessive gefehlt hatte. Also ich Konzert für Konzert merke wieder, wie sehr das doch in mir drinsteckt. Also dieses 110% geben und dieses energetische, verschwitzte irgendwie auf der Bühne und also das Bedürfnis, so eine Show zu machen, ja, nicht nur so ein Konzert und die Leute stängern und oder sitzen oder so, sondern dass ich möchte, dass das so der ganze Saal so ekstatisch irgendwie ist und wie viel Spaß mir das macht. Und das war erstmal so ein bisschen so ein Weg, da wieder hinzukommen, weil ja die Zeit war lang dazwischen, das waren 5 Jahre, dazwischen war Corona, da ist erstmal 2 Jahre totaler Stillstand im Endeffekt, dann bin ich schwanger geworden und dann war natürlich auch erst einmal alles ruhiger und war ja auch gut so. Schwangerschaft war, ich habe eine super Schwangerschaft gehabt, mir ist total gut gegangen. Hab das genossen richtig. Voll zur Ruhe gekommen, voll viel geschlafen. Es war eigentlich
viel so geschlafen.
Ha?
Viel geschlafen.
Voll viel geschlafen.
Ja. Während der Schwangerschaft.
Und danach.
Danach auch.
Ich habe Kinder so voll viel geschlafen, Martin.
Du glücklich.
Ja, hast du auch Kinder?
Ich habe einen Sohn, ja.
Ja. Hat nicht geschlafen.
Nein.
Ich finde das cool, die hat voll geschlafen. Ich glaube, die schlimmste Nacht, die ich hatte, war 2 Mal aufstehen, so. Aber das darf ich immer nicht sagen, wenn die mit Eltern zusammensitzen, weil die hassen dann immer.
Das ist voll okay.
Das war wirklich, war so eine schöne Familienzeit und so eine cozy Zeit und auch gut, so nach dem ganzen Trubel. Es war einfach, weil wir waren total arg unterwegs, einfach einmal Zeit und so 2018, 2019, nicht nur, dass wir wirklich viele Konzerte gespielt haben, sondern die zwar noch keine luxuriösen Touren, wir sind da in alten, klapprigen Bussen durch die Gegend gefahren und hat da irgendwie, wir sind da nicht umherchauffiert worden von einem Management in irgendwelchen Nightlinern, sondern das war schon dirty, ja, und anstrengend, nicht nur physisch anstrengend, sondern auch psychisch anstrengend.
Also 2019, das war dann aber auch so ein Gefühl von ausgebrannt zu sein?
Ja, das war schon definitiv ein Gefühl von ausgebrannt zu sein. Also ich hatte auch so einen mittelschweren Burnout dann. Mhm. Also das war wirklich dann Dezember 2019. Aber ich habe das gemerkt, weil ich war so dauermüde und konnte trotzdem nicht schlafen. Und irgendwann ging es los, dass ich nicht mehr ins Telefon gehen konnte.
Okay.
Das ist total krass. Das habe ich dann erst irgendwann hat mir dann noch jemand mal gesagt, auf das, dass ich ihm erzählt habe, ich pack das nicht mehr mit Leuten zu telefonieren, ich kann nicht mehr telefonieren, ich schreibe nur noch. So, ja, boah, das ist kein gutes Zeichen. So, und ich so, okay. Jetzt mittlerweile weiß man ja, dass das so eine Grundproblematik ist, dass durch Corona hat es ja voll viele junge Leute auch wirklich psychisch erwischt. Mhm. Also die gerade so in der Zeit, wo wir voll viel erleben konnten und wirklich, also einfach auch nicht nur erleben, sondern leben konnten. Mhm. Und dass die da zu Hause eingepfercht waren mit Mama und Papa. Und wie furchtbar das eigentlich ist in so einer Phase, wo du dich ausprobieren musst. Und das ist so eine allgemeine Krankheit mittlerweile, dass die Leute nicht mehr ans Telefon gehen können. Oder das da gibt so Memes irgendwie voll viel auf Insta. Weißt du, was ich meine? Das scheint so ein
oder man so googelt eine, dann die
oder man
die,
googelt, die, oder was
die Rufnummer, so eine, man ruft, man googelt die,
ja,
Rufnummer, die einen angerufen hat und
voll, also das habe ich jetzt, das liest man jetzt wirklich ständig so, dass jüngere Menschen, dass sich die teilweise schwer tun, damit ans Telefon zu gehen und wenn, also texten und dann ruft die Person an und dann so und dann nicht rangehen, obwohl man gerade 2 Sekunden vorher mit der Person gewhatsappt hat, das ist schon krass. Und bei mir war das damals auch so, aber ich habe es schon als Anzeichen für eine Krankheit irgendwie gesehen und auch erkannt. Und wir waren dann noch ein bisschen auf Tour und da habe ich schon gemerkt, das ist schwierig jetzt. Also ich auch als Sängerin, also es ist schon, die Songs sind anspruchsvoll für mich zu singen. Und es ist eine sehr körperliche Arbeit auch, eben weil es auch sehr auf Show ist und weil ich sehr viel performe dabei und auch rumhupfe wie von der Tarantel gestochen und ich kann ja nicht anders. Aber wenn man da nicht genug Kraft hat und da nicht fit ist, dann führt das zur totalen Erschöpfung und das ist eigentlich dann passiert.
Versagt dann auch die Stimme?
Ja, die versagt mit leider. Ja, genau. Das ist, wenn man es nämlich richtig macht, dann wird die Stimme eigentlich, ist die da, wird die eigentlich nicht so sehr beansprucht. Also mein Körper ist immer sehr, sehr angespannt während der Show und ich habe eine gute Körperarbeit und eine gute, ich weiß sehr, wie ich mit Atem haushalte und so. Aber wenn ich nicht, wenn ich keine Anspannung habe im Körper, also wenn ich keinen Muskeltonus habe, dann geht es total auf die Stimme oder auf die Stimmbänder. Also das singe ich einen Gig und merke, ich bin überbeansprucht und fast schon heiser danach. Das darf es halt auch überhaupt nicht sein.
Dabei bist du ja professionell.
Dabei bin ich eigentlich, genau, dabei bin ich professionell trainiert und ja eigentlich Gesangslehrerin und weiß ja eigentlich genau, was ich tue. Aber wenn das weiteres Zeichen eben damals so, oh, da funktioniert irgendwas nicht mehr und mein Körper funktioniert nicht mehr so, wie es sollte. Und noch dazu, dass ich einfach so negativen Gedankenspiralen dann auch drin war und auch gemerkt habe, boah, jetzt fange ich an, gerade so rum zu jammern und so rum zu sudern. Taugt mir selber überhaupt nicht.
Das bist du eigentlich gar nicht, oder?
Bin ich eigentlich gar nicht, nein. Also ich jammer schon nochmal, aber jetzt nicht so. Ich bin lieber so ein weiter geht's irgendwie. Und das war dann schon so, okay, irgendwas passt jetzt da nicht ganz.
Hast du dir Hilfe gesucht, irgendwie professionell?
Ja, als dann die ersten Wochen Corona waren und dann erst einmal viel geschlafen und dann habe ich auch eine Therapie angefangen. Ja. Das hat mir dann schon geholfen. Ganz normal so eine Gesprächstherapie.
Ja.
Das ging dann eigentlich schon ganz gut. Ging dann schnell wieder. Also so schlimm Corona war für mich, war das dann schon Beschleunigung in der Heilung, weil es keine Verpflichtungen gab. Ich habe weiter unterrichtet, halt dann zu Hause vom Laptop. Das war jetzt mal auch chillig. Also, muss nicht immer aus dem Haus und wir hatten das Glück, wir haben eine schöne Wohnung, wir hatten dort Platz und waren einfach gefühlt tiefenentspannt. Weiterhin Glück, dass alle in meiner Familie gesund geblieben sind und es da keine Schicksalsschläge gab, was die Corona-Infektion betrifft. Also da waren wir alle total verschont.
Bist du dann auch jetzt niemand, der jetzt quasi ständig schreiben muss, neue Texte schreiben muss? Also kannst du das ganz gut?
Ich habe erstmal nur gelesen.
Okay.
Spazieren gegangen, gelesen. Also Steinhofgrüne rauf und Bärlauch pflücken oder so. Nee, das hat dann schon dann früh wieder angefangen, aber das Album davor war ja erst heraus und ich hatte jetzt da kein Management oder eine Firma im Nacken, die mich jetzt da gezwungen hätte, dass ich gleich wieder loslege, sondern wir sind ein sehr familiäres, freundschaftliches Team. Und bei uns geht's immer vor, dass es den Leuten gut geht. Also das ist jetzt nicht so ein Business, wo mir jemand die Pistole an den Kopf hält, sondern das Business bin ich. Und wenn ich keinen Bock habe, weiterzumachen oder nicht kann, dann hat ja eh kein Mensch was davon. Also wenn ich nicht fit bin, dann kann ja keiner von uns auf die Bühne. Insofern war das für alle wichtig, dass ich da wieder auf die Füße komme. Und das hat mir auch niemand Druck gemacht oder so. Also wenn Corona nicht gekommen wäre, ich weiß auch nicht, ob wir diese anstehende Deutschland-Tour noch gespielt hätten. Wenn, dann wäre ich noch eher diejenige, die gesagt hätte, wir müssen es machen. Aber die Boys waren eh schon so, komm, bist du sicher, schaust fertig aus.
Da muss man ja dazu sagen, dass Ann-Kathi Keu jetzt natürlich, das hat ja quasi als Solo-Projekt gestartet, oder? Dann war sie zu zweit, wenn ich mich richtig erinnere. Und mittlerweile ist es ja...
Absolut, wir waren dann zu zweit, dann waren wir zu dritt. Wir sind immer um eine Person gewachsen.
Und jetzt zu viert?
Jetzt zu viert oder zu fünft, ja. Also ab und zu erlauben wir uns den Luxus, um einen Gitarristen zu ergänzen. Aber
für Live-Shows.
Für Live-Shows, ja genau. Wir brauchen nicht um den heißen Brei herumreden, das kann man sich nicht immer leisten.
Also, kommt drauf an, wo man spielt.
Kommt drauf an, wo man spielt, genau, und ob die Gagen passen. Ja. Also jetzt so der Grundkern ist jetzt zu viert. Ja. Genau.
Also aus diesem Solo-Projekt nach Fiuka quasi, ist dann jetzt eine Band geworden.
Genau.
Kann man das so sagen?
Ja, genau. Am Anfang war das total super, so ein Duo aufzutreten. Am Anfang war es ja auch noch viel, viel 80er-Jahre lastig. Also da waren die Songs ja auch noch ein bisschen elektronischer. Die hatten noch einen elektronischeren Touch irgendwie und eher so diese bisschen Synthwave, so 80s Synthwave. Da war ja der Power Nerd Paddy bei mir in der Band und hat mit mir auch die Sachen produziert und teilweise auch geschrieben und ausproduziert hat sie dann der Patrick Pulsinger, der auch so aus dem Techno kommt, ja, deswegen waren das halt voll geile, super tanzbare Tracks. Der Wunsch dann so ein bisschen mehr Band-Sound zu bekommen, war dann eigentlich bei Prominent Libido auch schon, ja, dass ich das Gefühl hatte, jetzt will ich wieder so ein Türchen weiter aufmachen, auch weil ich weil das Songwriting sich ein bisschen verändert hat. Also was bei I Hate The Way You Chew geil war, dass die Songs halt super tanzbar waren alle. Es waren jetzt aber nicht so klassische Pop-Songs oft, das waren teilweise so Tracks. Ja. So Hunting Season ist nach wie vor einer meiner Lieblingssongs oder Kalt oder sowas. Aber die haben oft gar nicht so eine klassische Pop-Song-Struktur gehabt, sondern das sind halt so repetitive Songs.
Ja, wütende bisschen, Songs auch, oder?
Bisschen wütend, ja.
Bisschen wütend?
Ja, da war ich vielleicht ein bisschen wütend, ja. Ja, da gab es ein paar Leute in meinem Leben, die mir ein bisschen am Arsch gegangen sind. die gibt's eh immer, aber jetzt...
Die haben es auch abgekriegt.
Ja, quasi. Die haben es auch abgekriegt, aber jetzt bin ich nicht mehr so wütend, jetzt tanze ich es eher weg. Ja, ich glaube, es kann dann sein, dass das so einfach so Szenen waren, wo ich so jetzt spiel mal so alleine einen Song in irgendeiner Akustik-Session, habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht so spielen, das geht sich gar nicht, tu mich schwer, den Song so zu performen, weil er eben nicht so eine Struktur hat. Und das war dann auf Prominent Libido schon eher so der Wunsch, dass die Songs klassischer aufgebaut sind. Und ich hatte den Wunsch, mehr Live-Elemente auf der Bühne zu haben. Sprich, nicht nur Backing-Tracks und ich sing dazu und jemand spielt Keys dazu oder Bass, sondern das brauchen wir irgendwie mit Live-Schlagzeug schon geil. Und dann ist alles schon geil, wenn die Synths jetzt auch jemand spielt. Das muss man dann wirklich immer schauen, dass man es finanziell unter den Hut kriegt, weil die Leute buchen am liebsten sowieso nur noch rein, allein mit dem Laptop und ciao. Also
Die billigste Variante.
Ja, es ist so, aber es ist halt nicht immer die geilste Variante. Ja. Ja. Wenn man jetzt nicht, wie gesagt, wirklich Techno macht oder so.
Alles hat lebst das, du ja auch dafür, oder du lebst ja auch für die Performance.
Ich lebe total für die Performance. Und ich hatte das Gefühl, die Performance ist auch immer besser geworden dadurch. Es ist überhaupt keins schlechter oder besser. Das eine war halt die Zeit, da kam ich vom Fuyuka Band Sound und hatte das Bedürfnis, was zu machen, was mehr auf dem Dancefloor funktioniert. Insofern war das erste Album super geil und ich liebe auch den Patrick Pulsinger und das war extrem cool, mit dem zu arbeiten. Beim zweiten Album, Prominent Libido, hatte ich dann wirklich ganz bewusst den Wunsch, dass es mehr einen stärkeren Band-Sound bekommt. Da war ja auch die Band schon integriert auch in diesen Produktionsprozess. Insofern wollte ich das schon, dass man das auch so spielen kann, wie es auf Platte klingt. Und das ist jetzt nochmal multipliziert. Auf dem jetzigen Album, das ist noch mehr Band-Sound.
Auf pikant,
ja, genau, ja. Aber, und gleich zusätzlich mit dieser strengeren, Pop-Song-Struktur-Auflage. Mhm. Also, dass man wirklich jeden Song, dass ich mich hinsetzen kann und den meiner Mama auf der Gitarre vorspielen.
3,5 Minuten.
3,5 Minuten, genau, aufs Wesentliche kommen und auch diesmal drauf geachtet, dass die Arrangements, diesmal auch nicht viel nicht alleine arrangiert. Ich habe beim letzten Album eher noch arrangiert auch und gemerkt, ich kann das eigentlich nicht so gut. oder einfach mal, okay, jetzt brauche ich vielleicht ein bisschen frischen Wind und habe da auch so mein Stolz bisschen abgestreift. Meine Tochter macht, also die ist jetzt 3 und das ist gerade voll auf, Mama, hast du gesungen? Also sie macht gerade so, wir lernen jetzt gerade so singen, gesungen, deswegen, glaube ich, habe ich jetzt abgestriffen gesagt, dass sie das vor kurzem gesagt hat. und da auch...
Singt sie da schon mit?
Nee, das Einzige, wo sie wirklich ein Ohrwurm hatte, war von Amor Fu, da hat sie gesagt, okay. Ma Fu! Das ist tagelang herumgerannt. Aber ich darf nicht singen.
Du darfst nicht singen?
Nein, zu Hause, das mag sie nicht.
Okay, spannend.
Ja, es wird so voll öd. Ja. Also man fängt auch an zu schreien.
Das ist das alte Popstar-Problem vielleicht, oder? Dass natürlich jeder wäre gern die Tochter oder der Sohn von einem Popstar, aber die eigenen Kinder eher, finden das dann nicht so gut.
Ich glaube, es ist eher so eine Konzentrationsgeschichte. Sie merkt, dass ich da nicht so konzentriert auf sie bin oder dass wir haben früher öfters zu Hause geprobt, als wir während Corona dieses Duo-Programm performt haben. Und da war es halt noch kleiner und ist halt oft bei den Proben dann einfach am Teppich gesessen und hat uns zugehört. Und manchmal ging es aber dann, je älter sie wurde, desto weniger hat sie das interessiert. Einfach weil sie gemerkt hat, jetzt sind wir halt nicht gerade voll fokussiert auf sie und jetzt müsste sie mal alleine spielen und so. Und das hat sie halt überhaupt keine Lust drauf.
Das ist halt dein Job quasi.
Ja, genau, das ist mein Job, genau. Und es ist dann nicht Spaß mit ihr singen, sondern wir haben halt geprobt für die Gigs und das ist, glaube ich, so eine Geschichte.
Ob du jetzt Buchhaltung machen würdest oder singen,
ja,
ist für sie.
Ja, auch, genau. Ich darf auch nicht mit, das kennen eh alle Eltern, es gibt ein paar Sachen, die nicht gehen, dann eben mit dem Handy irgendwas machen, im Laptop arbeiten, das geht auch überhaupt nicht. Ja. Oder und für sie ist das Gleiche, wenn wir Musik machen zu Hause oder wenn ich singe. Also und wirklich nicht nur so, sondern Songs einfach durchspielen und übt, das mag sie nicht so. Naja, jedenfalls war dann, wie gesagt, war dieser Wunsch da, auch natürlich auch ein Wunsch, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Und jede Zeit habe ich gefeiert und jede Zeit hatte genau das, was es sein sollte. Prominent Libido war ein großes Experimentierfeld. Auch soundtechnisch habe ich sehr viel mit so Stimmcollagen auch gearbeitet und wollte mich da sehr ausprobieren. Hat doch teilweise ein bisschen was Jazziges, finde ich. Und so ein viel Ausprobieren. Ich finde, Prominent Libido war auch über meinem Leben auch sehr viel Ausprobieren. Mhm. Ja, und sehr, sehr ohne Grenzen alles. Jetzt
auch von den Texten
her. Auch von den Texten her, ja, genau, genau. Und auch oftmals so ein bisschen so ein Umherschwappeln, aber nicht so auf den Punkt kommen irgendwie. Ja.
Lustig, dass du das sagst, weil ich habe es mir jetzt nochmal angehört und dann mit dem neuen Album verglichen. Und irgendwie kommt mir vor, da bist du, das ist fast wie so ein, also jetzt natürlich aus Außensicht, aber als würdest du jetzt das machen, was du eigentlich immer mit diesem Projekt vielleicht machen wolltest. Also es hört sich zumindest so an. Es ist irgendwie, es ist sehr stimmig.
Es ist sehr stimmig, ja.
Das neue Album.
Ja, es ist wirklich sehr stimmig geworden. Also erstens mal haben wir uns live auch besser kennengelernt. Die Band ist immer besser geworden. Wir sind einfach immer ausgecheckter geworden. Die Band ist immer besser geworden. Und, was man auch sagen muss, was ich mir selber nicht so annehme, ich habe einfach auch diesmal zugelassen, dass im Songwriting-Prozess an sich, dass ich da schon mit Leuten zusammenarbeite. Ich war halt so davor, ich habe immer wieder mal mit jemand zusammengearbeitet. Also ja. Little Hell ist mit Paddy entstanden. Victoria hat da Ross schon mitgeschrieben oder der Dominic oder Cats and Diamonds. Es haben immer irgendwo schon Leute mitgeschrieben. Diesmal habe ich aber das erste Mal jemand an meine Texte rangelassen.
Okay.
Genau. Nicht bei allen Songs. Manche Songs sind noch, also Amor Fu und Du bist heiß, das sind Songs, die ich komplett selber geschrieben habe. Aber zum Beispiel bei Tiefer und so habe ich dann, das war so gegen Ende des Schreibprozesses, und da hatte ich dann ein ganzes Buch voll mit unfassbar wirren Gedanken und Notizen und hatte schon so, oder bei Nein, Nein, erst bist du sicher, mal lässt du es sein, erst bist du ficken und dann gehst du immer heim. Das hatte ich schon alles wo stehen.
Ja.
Aber ich war schon so verwirrt und wie gesagt, mache auch voll viel nebenbei und dann habe ich mir gedacht, oh damn it, ich glaube, das kriege ich jetzt irgendwie selber nicht mehr unter den Hut. Ja? Und jetzt, ich wollte
also in den Notizen auch verloren irgendwie?
In meinem Hirn verloren, die Notizen waren eh da. Und mit denen habe ich auch, die Notizen waren da, aber ich konnte sie nicht mehr unter den Hut kriegen. Und ich konnte sie nicht formatieren. Ja? Und da ist dann, hat dann mein Bassist, der Ross, vorgeschlagen, schreibe halt mal dem Georg von Juno, das ist auch eine Band, die schöne Texte schreiben, und also der Georg ist eben der Textwriter und ist ein unfassbar netter Typ und das war der erste, der mich so aus meiner einsamen Wolf Position da rausgeholt hat, ohne dass ich das Gefühl hatte, das tut mir irgendwie weh, weil man ist dann natürlich immer so, man will immer alles selbst machen und manche Songs haben eh voll super selbst funktioniert und die hatten sofort Hand und Fuß und bei manchen habe ich mir sprichwörtlich die Zähne ausgebissen und die Zeit ist geronnen. Und ich dachte, okay, jetzt kann ich natürlich weiter und weiter fluchen und die Nächte durchschreiben, aber vielleicht braucht es jetzt ein bisschen frischen Input. Und den habe ich dann zugelassen und der hat mir dann geholfen, einfach aus den Zeilen, die, wo ich gesagt, wie würdest du es zusammensetzen? Ich hatte 1000 Puzzlestücke oder wie so ein Memory und hatte die alle, aber ich konnte sie halt nicht zusammenbauen. Und der hat sich neben mich gesetzt und gesagt, schau mal, da war da war das Brandenburger Tor, auf der Seite war das Brandenburger Tor. So, 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 und wir haben so ein Deutschland-Memory zu Hause, deswegen sage ich jetzt gerade die zwei Sachen. So. Und der hat, hat ein bisschen Ordnung reingebracht. Und das war irgendwie, also es war diesmal ein viel kollektiveres Arbeiten, das ich da zugelassen habe bei den anderen Alben, wo auch wirklich Hits drauf sind. Also um Gottes Willen, das sind ja auch, gibt ja auch total geile Songs drauf. Aber vielleicht hätte ich da auch mal abgeben müssen, zum Beispiel eben mal, wenn man wo nicht weiterkommt, ist es irgendwie auch okay. Es ist auch okay, sich Leute dazu zu holen, die da frischen Spirit reinbringen. Es ist eh gang und gäbe, glaube ich. Und das musste ich lernen. Ich musste Teamarbeit lernen.
Aber wenn man sich so deine Karriere ansieht, dann ist es quasi eh immer so immer ein Schritt nach vorne, oder? Es geht dann quasi weiter. Vorne, ja. Und wahrscheinlich hat das so sein müssen, dass du erst jetzt quasi
da bereit warst. Ich finde das auch total, ich finde das genauso ein Prozess und geil, dass man sagen kann, das ist ja auch ein Talent, sich, dass man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, die wirklich das Beste aus einem rausholen, weil es gibt auch ganz viele Beispiele, dass Leute da ein schlechtes Urteilsvermögen haben und eben mit Leuten zusammenarbeiten, die da nicht das Beste rausholen oder sogar irgendwie im Weg stehen oder sogar fast Sabotage betreiben. Mhm. Also ich finde, das ist auch eine Art Talent, und das Talent hatten wir irgendwie alle und dann war dann so die zweite Hälfte der Produktionsphase und während die Songs, die ich schon früh gestartet hatte, mit dem anderen Produzenten, der auch mein Schlagzeuger ist, und mit dem Dominik, der ja auch ein Keyboarder ist, sprich, das war alles so intern, ist das alles geblieben, und das war total geil diesmal, dass die Leute, die es auch wirklich dann spielen, auf der Bühne, dass die das schon im Produktionsprozess, dass die da schon so stark involviert sind. Das macht das jetzt sicher auch so fresh, weil jeder spielt es halt so ein, wie es dann geil spielen will. Ja? Und das hat eigentlich super funktioniert. Ja.
Aber ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, ja, es geht jetzt endlich wieder richtig los und auch mit den neuen Songs, die live zu spielen. Jetzt springen wir circa 15 Minuten zurück.
Ja, voll. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgeschwiffen.
Nein, das ist super. Deswegen liebe ich ja das Podcast-Format auch. Aber wenn man jetzt quasi sagt, oder wenn du jetzt sagen würdest, okay, wie wichtig ist quasi dieses Schreiben und Produzieren und Aufnehmen im Gegensatz zum dann auf der Bühne stehen? Weil
für mich ist das Schreiben und Produzieren, ich brauche ein Album als Tool, um wieder auf der Bühne zu stehen. Also
es ist mehr Vehikel quasi. Es ist
für mich ein Vehikel, ja, genau. Ja, ich mache das schon gern. Also ich würde den ganzen Prozess, wieder was Neues zu schaffen, das hat ja auch was total Reinigendes. Also oft kommen da ja Sachen heraus, so irgendwelche subtilen Wünsche oder so wie bei Baby Boy oder so kleine frivole, versaute, süße Songs irgendwie. Das ist ja auch irgendwas, was irgendwo in mir dann schon schwelt und was dann geil ist, wenn man das so rauslassen kann und nicht nur der Freundin beim Prosecco erzählt, sondern das so announced fast schon, ne?
Das ist total. Können wir da kurz einhaken? Weil das ist schon interessant, kannst du kurz erklären, was es da geht?
Es geht einfach um eine offen ausgelebte Sexualität einer 40-Jährigen und der Wunsch danach, mit jüngeren Männern zu schlafen und in eine Art Sugar-Mama-Position zu treten, aber ohne so grimmig zu sein, wie das so Sugar-Daddy-Songs oft sind. Im Deutsch-Rap oder im Gangster-Rap gibt's das ja zuhauf. Aber oftmals leider sehr widerlich, finde ich. Das sind oft kreiselige Texte und abwertende und frauenverachtende Textzeilen. Also das ist wirklich oft richtig grindiger Stuff. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich wollte, also ich habe mich nicht hingesetzt und gedacht, ich will jetzt auch sowas schreiben, sondern es passiert halt dann. Und dann, als ich mittendrin war, habe ich mir gedacht, oh cool, jetzt wird das so ein Cougar-Song, das gefällt mir total. Aber ich will dann eben, gebe mir ein bisschen mehr Mühe als die männlichen Kollegen und schreibe das aber wirklich so, dass es gespickt ist von sexuellen Anspielungen, aber eben nicht grindig, sondern es ist konsensuell und es trieft vor Zweideutigkeiten Aber ich bin eine gute Sugar Mama und schau, dass es meinem Babyboy gut geht. und versuch das poetisch zu beschreiben. Nicht mit so spritzt ins Gesicht oder so, sondern so schöne poetische Aussagen. Der Mond tropft und wie du zitterst, finde ich lieb. Mhm. Also ich versuche das, ich let me buy you a drink.
So nice, wenn sie mich mit dir sehen.
So nice, wenn sie mich mit dir sehen, ja genau. Also so schon noch ein bisschen angeben. Ja, natürlich gebe ich auch an als Sugar Mama, wenn ich einen wunderhübschen 22-Jährigen an meiner Seite habe, den ich durch Saint-Tropez führe, natürlich ein bisschen angeben. Aber die ganze Anbraterei und dieses Werben, das hat eben was sehr, ja, schon ein bisschen was Romantisiertes und Elegantes und eben nichts Kreisliges. Ja. Und den Rest kann man sich dann auch selbst so ein bisschen, die Szenerie, wie die aussieht, kann man sich ja dann eh. Aber es ist eben alles sehr, sehr farbig und fast schon wie in so einem 70s-Porno und so 70s-Porno, wenn man die anschaut, die sind ja so, ja, ich mag die teilweise total gern, weil ich so
eine auch ganz... lieb.
Ja, von Art, ja, natürlich lieb, ja, im Vergleich zu Porn-HD oder ja, zu den jetzt gängigen Hardcore-Porno-Seiten. Natürlich war das lieb, aber man kann sich da schon mal so eskapieren in so eine Welt und sich mal so ein 70s-Weichzeichner auf so einen Song draufpacken. Und genau das habe ich im Endeffekt getan, obwohl es trotzdem schon sehr direkt ist und man genau weiß, was ich will. Und man weiß auch genau, geh dir dein Mojo aus, don't cry, Mama loves you back. Also im Endeffekt ist sage ich nichts anderes als, mach dir nichts, wenn du keinen hochkriegst. So. Ich kümmere mich dann halt um dich. So. Also es ist ja im Endeffekt nichts anderes. Und das hat mir irgendwie ganz gut gefallen.
Aber weil du gesagt hast, ja, das wäre sonst vielleicht was man der besten Freundin oder so erzählt oder so also jetzt vielleicht nicht in einen Popsong packt, ein Thema oder ein Wunsch oder eine Fantasie, sage ich jetzt mal. Aber machst du das dann auch absichtlich quasi, dass du daraus einen Popsong machst aus diesen Themen, um das
ein bisschen auch zu thematisieren,
ja, aber auch quasi anderen Menschen das Gefühl zu geben, es ist voll okay, sich so zu fühlen, diese Wünsche zu haben?
Ich habe da immer nicht so den Masterplan hinter der Sache. So erstens, I did it. Also ich hatte mal eine Affäre. Und fand das wirklich extrem süß und extrem erfrischend. Das passiert dann eher so während dem Prozess, dass ich mir denke, das könnte irgendwie cool sein, das live zu singen. Ich glaube, das wird mir Spaß machen, das live zu performen und mir da die Leute im Publikum zu schnappen und zu sehen, wie das funktioniert. Und wir haben es dann das erste Mal live gespielt und das kam unglaublich gut an. Und ich hatte vorne in den ersten 10 Reihen meine Frauen stehen, die mir so zugezwinkert haben. So. Und wirklich zu Org ist mir eigentlich selten was. Also gibt's jetzt eigentlich nicht so wirklich. Aber nee, der Masterplan war nicht dahinter. Währenddessen habe ich mir gedacht, das ist ein cooles Statement, das macht mir Spaß. Aber dass ich dann da überlegt, dass ich jetzt da, ich bin ja da kein gesellschaftspolitisches Aushängeschild oder sowas. Ich mache es halt einfach und erfreue mich an den Leuten, die sich da angesprochen fühlen. Und
aber es gibt sicher Menschen, die dich als Vorbild sehen, oder? Das ist ja.
Das freut mich voll. Das ist cool.
Gerne. Aber das ist jetzt kein Antrieb quasi deiner Kunst.
Nö, das passiert. Ich finde es dann urcool, wenn ich merke, dass es das ist, aber es ist jetzt nicht so der Ursprungsmotor, sondern es ist eher was. Es ist aber, glaube ich, auch ganz cool so, dass ich nicht so viel drüber nachdenke, weil sonst würde ich eh wahrscheinlich. Wenn ich da zu viel drüber nachdenken würde, würde ich vielleicht, ich weiß nicht.
Würdest du solche Songs vielleicht gar nicht schreiben?
Ja,
oder?
Vielleicht, weiß ich nicht. In erster Linie, da geht es mir darum, irgendwas zu schaffen, wo ich mich selbst damit wohlfühle.
Mhm.
Dass ich so ehrlich bin oder so, das fällt mir währenddessen oft auch gar nicht so auf. Also jetzt kommen so die ersten Interviews raus und danach, bevor es veröffentlicht worden ist, die Leute so, danke für dein ehrliches Interview. Und ich so, nee, okay. War das so ehrlich? Also ich bin total ehrlich, aber dass ich ehrlicher bin oder offener als andere, fällt mir dann oft gar nicht so auf. Das fällt mir dann auch oft erst auf, wenn die Leute nach den Konzerten zu mir hergehen und sagen, oh, geil, dass du da drüber singst, so. Mhm. Weil ich bin jetzt 44 und ich habe das Gefühl, ich kann nicht drüber sprechen, über Sexualität, und das machen dann Frauen wie Madonna oder sowas, aber irgendwie so wirklich vorhanden ist es nicht. Das gibt's wirklich. Es ist tatsächlich so ein Thema, wo nicht so viel darüber gesprochen wird. Irgendwie, glaube ich, dürfen ältere Frauen keinen Sex mehr haben, ich weiß es nicht. Also älter, ich bin jetzt 40, also ich bin jetzt alles andere als alt, aber...
Wir sind gleich alt.
Ja. Aber für so die junge Popkultur bin ich natürlich steinalt. Ja.
Für die Generation TikTok, meinst
du? Ja, ja, natürlich. Wenn jemand jetzt 18 ist, bin ich mit 40 alt, das ist so.
Klar.
Kann man es nicht beschönigen, oder?
Damit müssen wir uns abfinden.
Ja, damit müssen wir uns abfinden.
Aber ist das, ich meine, das ist ja das große Thema, oder? Das Sexualität, und ich meine, dein zweites Album mit Prominent Libido, das hat es ja sogar im Titel getragen. Ja. Und ich glaube, das Cover-Artwork wurde ja zensiert sogar von den Social Media.
Ja, witzigerweise auf Insta ist es geblieben. Also okay. Es ist wirklich oft zensiert worden. Und bei anderen voll, ich glaube, mich hat es damals nicht erwischt, weil ich habe es nicht mehr bearbeitet. Und ich bin die Einzige, also mein Fotograf muss es pixeln, also voll viele Leute, einer hat sogar rausgehauen aus Instagram, weil sie es gepostet hat. Also es muss bei voll vielen, die mussten es gepixelt drauf tun. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass es bei mir immer noch drauf ist. Vielleicht hatte ich Glück, dass es nicht genug Leute gemeldet haben oder so. Aber es wird wirklich zensiert.
Aber man sieht so ja gar nichts, oder?
Man sieht überhaupt nichts.
Ist alles verdeckt.
Eigentlich alles verdeckt, ja. Manchmal haben wir auch noch Schamhaare geschwärzt und so, ja. Also wir haben wirklich voll drauf geachtet, leider. Ja, wäre natürlich geil gewesen, wenn wir nicht drauf achten hätten müssen. Mhm. Aber da halt, wo eh schon was dunkel war, haben wir halt noch so ein bisschen Kontrast hochgefahren, so gut es halt ging und so trotzdem, um so wenig wie möglich einzugreifen, nee, weil wir das ja nicht wollten. Aber es sind halt trotzdem trotz aller Sachen, die passieren, ist trotzdem eine brüde Gesellschaft irgendwo, ja. Obwohl Europa da eh offener ist, in Amerika ist ja alles noch viel, viel brüder. Wenn man sich zurückerinnert an den Nipplegate-Skandal mit Janet Jackson oder sowas, ja, Justin Timberlake, seine Karriere, ja, geil, ging weiter. Janet Jackson wurde einfach gehatet, ja. Wegen so einem Scheiße, wegen einem fucking Nippel. Das kann ja auch nur in Amerika passieren, ja. Das erinnert sich jeder, aber ich weiß nicht, was passieren würde, wenn es jetzt noch wäre. Also ich glaube, es wird immer noch einen Riesenskandal auslösen.
Vermutlich.
Kann ich mir vorstellen. Also das ist, für mein Hirn macht das so keinen Sinn. Und eigentlich müssten wir alle jeden Tag 98 Cover posten mit irgendwelchen Nippeln drauf, dass das normal wird. Also es ist ja unfassbar.
Ja. Und trotzdem sind wir alle abhängig von diesen Social Media, oder?
Das, total. Wenn ich eine Privatperson wäre, wäre ich aber nicht auf Social Media. Wenn ich keine Künstlerin wäre und das nicht eine Werbeplattform wäre für mich, wäre ich sicher nicht auf Instagram.
Wie trennst du das? Also interessantes Ding, was ich die fragen wollte.
Ich kann es eh nicht trennen.
Wie trennst du das? Ist Ann-Kathi jetzt dein, ist das die Künstlerin? Kathi die Privatperson?
Es ist total, es vermischt sich total. Es gibt jetzt nicht nur die oder die. Also jetzt seit dem letzten Album eh wieder mehr denn je, weil ich gemerkt habe, voll viel von der Kunstperson steckt eh auch in der Privatperson, weil das Private fließt ja oft auch in meine Künstlerperson. Daher ernährt sie sich ja auch. Mhm. Ja. Die Berufs Ann-Kathi ist auf Social Media und macht da ihren Job und manchmal macht es auch Spaß, aber die Privatperson bleibt dann leider doch oft hängen und guckt sich irgendeinen Käse an und kommt nach einer Stunde wieder raus mit dem Hirn aus Instagram und ist dann total gefrustet. Also mir tut das überhaupt nicht gut. Ich kann es aber auch oft nicht steuern. Ich weiß eh, dass es nicht gut ist. Also quasi, ich sollte einen Post machen und dann quasi Schicht im Schacht, aber schaffe ich nicht immer. Ja.
Oder es zumindest während der Pandemie geschafft, spazieren zu gehen und Bücher zu lesen.
Ja, das ist ja schon. Ja, aber da war ja auch gar nichts. Da war ja alles Lo-Fi.
Du, aber weil wir gerade über das letzte Cover-Artwork gesprochen haben, am neuen Cover, was bist du da, ein Horror-Clown?
Ich bin so die Mischung.
Ein lustiger Horror-Clown.
Ich bin auf jeden Fall mal ein netter Horror-Clown. Ich esse jetzt keine kleinen Kinder oder so. Ich bin so eine Mischung aus Harlekin und Horrorclown, würde ich sagen. Also ich mag die eigentlich, was beide Figuren innehaben, ist, dass sie gern spielen, also dass sie gern Witzchen reißen und spielen und so sich zwischen den Welten bewegen und so diese Narrenfreiheit haben, also dass sie auch ehrlich sein dürfen, ohne dass sie den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen werden. Was der Harlekin kommt ja eher aus dem Theater und hat was Melancholisches auch und so diesen Drang immer überoffen zu sein, ein bisschen obszön fast schon manchmal, ja, oder sehr frivol, ein bisschen lasterhaft. Der Clown ist halt eher so der Spaßmacher und so der Ulkige, und ich bin halt so genau dazwischen. Ja. Vom Kostüm her, also Clowns sind ja eher für mich so aufgeplustert und haben so dicke Bommel und so. Ja. Ich wollte mich schon auch als Clown irgendwie sexy fühlen. Ich bin da zwischen den Welten, wie ich es jetzt so oft irgendwie bin, wie ich es jetzt zwischen Bühnenperson, zwischen Rockstar, bitte in Anführungsstrichen Mama und Mama, die am Spielplatz mit ihrer Kleinen ist. Also da muss ich ja auch irgendwie switchen, oft zwischen den Welten, auf Tour. Mag ich gern noch dieses Exzessive und dieses nicht mehr ganz so stark wie früher natürlich. Also ich brauche jetzt schon, mein Schlaf ist mir mittlerweile heilig. Also das so ganz so heavy, wie wir es früher gemacht haben, dass wir da oft gar nicht die Hotelzimmer gesehen haben und sparen können. Das funktioniert natürlich nicht mehr. Aber trotzdem mag ich wieder, wenn die Clubs jetzt belebt sind und wenn es ein schwitziges Publikum ist, das in Ekstase gerät. Und braucht er auch so eine Bühnenfigur, die da über sich hinausgehen kann und die sich da nichts scheißt. Und als Mama scheiße ich mir nämlich total viel. Ich bin nämlich voll die Angstmama. Also was heißt Angstmama? Ich bin ängstlicher, als ich dachte. Ich war überrascht, wie ängstlich ich bin als Mama.
Ich habe einmal von dir gelesen oder irgendwo gehört, dass du eigentlich anscheinend sehr eher zurückhaltend bist oder eher, wie soll ich sagen, stimmt das? Also zurückhaltend.
Ich bin jetzt sicher nicht so.
Oder ich glaube, du hast das einmal so ein bisschen negativer formuliert, das allen recht machen wolltest.
Ja, das habe ich schon. Also ein bisschen eine Gefallsucht, so die ist ganz leicht noch. Also hatte ich früher sicher stärker. Die Erkenntnis kommt dann schon irgendwann einmal, finde ich, je älter man wird, desto mehr erkennt man, dass man es einfach verdammt nochmal nie allen recht machen kann. Es wird immer irgendjemand daherkommen und sagen, das passt mir jetzt aber nicht. Also da hilft schon dieses Älterwerden, hilft das schon. Es geht einfach nicht.
Hat das mit der Erziehung zu tun? Kommt das aus
wahrscheinlich.
Weißt du das?
Ja, wahrscheinlich.
Oder kommt das aus dem Elternhaus, dieses... Ich frage mich das selber oft, wie das...
Das weiß ich nicht, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
Oder was war der Antrieb? Ich meine, das ist so von dir bekannt, dass du schon seit du 6 Jahre alt bist, auf der Bühne stehst. Was sagt man so über dich?
So eine Bühnensucht, ist das, ich weiß nicht.
Ist das auch eine, dass man es den Leuten gefallen will dann, wenn man schon so früh auf der Bühne steht, oder...
Ich glaube, jeder, der irgendwo sich auf eine Bühne stellt, will irgendwo gefallen. Das macht der kleine Folksänger vor 3 Leuten genauso wie der Popstar, der vor 10.000 Leuten auf der Bühne steht. Also irgendwo macht man das, glaube ich, immer, weil man es gibt Unterschiede. Irgendwo, glaube ich, will man immer ein bisschen gefallen. Manche haben wirklich vielleicht auch so altruistische Gründe, auch um wirklich geben zu wollen. Für manche hat es irgendwie eine Art Sucht. Also manche fühlen Suchtgefühl. Ich glaube, bei mir ist es alles ein bisschen. Ja. Also ich habe schon, es löst schon Knoten in mir auch, so das auf der Bühne stehen. Mir geht's nach einer Tour. Ich bin zwar ausgelaugt, aber in meinem Kopf geht's schon irgendwie besser. Also ich kann das auch nicht beschreiben. Das ist bei mir, ich stehe ja vor 3 Leuten genauso gern irgendwie auf der Bühne als vor 1.000. Also das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich mich dann nur geil fühle, wenn urviele Leute da sind, die mich alle urfeiern. Also so dieser Drang, das ist eine gute Frage. Ich kann das nicht so wirklich erklären.
Kannst du uns kurz...
Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt kann. Ich glaube, das ist all das, was ich jetzt so gesagt habe. So.
Aber kannst du uns kurz mitnehmen?
Und auch so ein Zelebrieren, sowas hat sowas Lebendiges. Ja. Also Live-Spielen hat sowas. Das ist für mich so wie einmal so die Erde umarmen.
Ist das noch immer das gleiche Gefühl? Ich meine, mit 6 Jahren, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese ersten Auftritte erinnern
kannst.
Doch, kann
ich noch, schon noch.
Oder was hast du gesungen? Oder ist das
ich
noch
war ein Schwammerl.
Ein Schwammerl?
Ich war ein singender Pilz.
Oh, schön.
Ja, der zweite links hinten, glaube ich.
Das war noch im Kindergarten,
Volksschule? Das war dann schon in der Volksschule. Ja, das war mein erstes Kindermusical, gleich in der ersten Klasse. Das war super. Ich fand es einfach... Ich habe gern gesungen und natürlich freut man sich als Kind, wenn man, das merkst du dann ja erst, dass du was gut kannst, wenn die Reaktionen dementsprechend sind. Weil ich mir so, boah, das hast toll gemacht. Natürlich freut jedes Kind freut sich, wenn es von einem Erwachsenen hat, boah, das hast toll gemacht. Das gibt kein Kind, dem das nicht gefallen würde. Auch das Singen an sich, Singen ist ja was sehr Körperliches. Also das, diese ganze Körper kommt in Vibration. Dann die Gedanken, die man hat in Form von Texten, rauszulassen oder auch aufzuarbeiten, geheime Wünsche, Sehnsüchte, Dinge, die einen ärgern, die Dinge, die einen beschäftigen. Das ist ja ein ziemlicher Luxus, die nicht nur in Therapiesessions, sondern die auch so auf sein Publikum loszulassen, um da wieder Emotionen hervorzurufen, die auch nicht unterschiedlicher nicht sein könnten. Also manche Leute sind ergriffen, manche Leute sind, keine Ahnung, sind fast vielleicht sexuell erregt, manche Leute sind aufgewühlt, manche Leute sind, weiß ich nicht, manche Leute regt es zum Nachdenken an. Andere gehen aus meinem Konzerthaus und sind pisst. Ja. Es kann alles sein.
Weil sie was anderes erwartet haben.
Weil sie was anderes,
oder?
Weiß ich nicht, oder weil ihnen was zu arg ist oder zu langweilig ist oder es ist alles. Es kann alles sein.
Tanz dich rein, heißt dann eins deiner neuen Lieder.
Ja. Ist gut. Ist gut. Tanz dich rein. Also auch schön doppeldeutig, finde ich. Ja. Dieses tanz dich rein, komm, so rein in die Woche, rein in den Tag. Oder du tanzt dich rein und wasch dich frei von Sorgen, von Alltagssorgen.
Ich habe es eigentlich so gelesen. Aber das
Ich habe es eigentlich auch so gedacht. aber ich finde beide Bedeutungen total geil. Und auch, wir leben in unfassbar schweren Zeiten. Ja, also eine schwere Glocke hängt da gerade irgendwie über allem. Wir haben Corona, glaube ich, noch gar nicht abgeschüttelt.
Kommt schon das Nächste
und dann kommt schon das Nächste. Mhm. Ja. Die Generation, die uns ein paar Jahrzehnten vertreten wird, und daran muss die haben es so unfassbar schwer jetzt gerade. Also ich hatte eine total unbeschwerte Kindheit und ich glaube total daran, dass ich mir, je unbeschwerter so eine Kindheit ist, dass man gute feste Wurzeln bekommt. Ja, die kann man sich später eh auch, wenn man das nicht hat, dann kann man sich die eh auch erarbeiten und was weiß ich, Therapie, Freundschaften, alles mögliche. Man kann sich die eh wachsen lassen. Aber ich glaube, dass ich habe schon das Gefühl, dass ich da lucky bin, dass ich die von Anfang an mitbekommen habe. So mal so eine schöne, wie so eine Topfpflanze, die so eine gute Erde gekriegt hat. Insofern bringt mich da, glaube ich, nichts zu schnell, nichts zum Wanken, weil ich jetzt so eine rüstige Geranie bin. jetzt habe ich das Gefühl, ist da eine ganze Generation, denen wird so schwer gemacht, die sind, wie gesagt, erst einmal immer noch total, ich verwende das Wort traumatisiert nicht so gern, weil es so furchtbar inflationär verwendet wird die ganze Zeit. Ich kann schon immer hören, ich sage es jetzt aber trotzdem, die natürlich traumatisiert sind durch diese Pandemie und durch dieses Zuhause-Sitzen, durch dieses Verunsichert-Werden. Jetzt ist überall Krieg. So einfache Dinge wie meine Eltern, weißt, früher konnte man sich wirklich den Plan fassen, dass man sich ein Haus kauft. Kannst du nicht mehr. Kannst du nicht mal mehr eine 30 Quadratmeter Wohnung leisten in der Stadt. Das war früher normal, das war ein Ziel. Und ein nicht zu hoch gestecktes Ziel, sondern ein realistisches Ziel. Das ist für sich und seine Familie, da irgendein Eigentum zu erwerben, das ist absolut utopisch. Das ist ein großer Unterschied. Es ist Verunsicherung auf allen Ebenen. Social Media macht uns total kaputt. Ja, TikTok macht uns kaputt. Ich bin da der absoluten Überzeugung, dass das nicht gut ist. Wenn man nur noch so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, manche Labels wollen, dass du dass die Songs nur noch 1,50 dauern. Ja, alles wird gekürzt, ein Intro wird gekürzt, ein Outro wird
gleich
gekürzt.
Zum Punkt.
Alles wird gekürzt, nur noch zum Punkt und am besten nur noch Snippets, nur noch 20 Sekunden. Und das ist das, was man gerade noch irgendwie, was man gerade noch irgendwie schafft. Sorry, that's not healthy.
Trotzdem erscheinen immer noch Alben, oder? Das ist ja auch
ja,
schön.
Es ist fast ein kleines Wunder.
Das ist fast ein kleines Wunder.
Aber ich befürchte, dass das auch bald aussterben wird. Also, dass man mal, wie gesagt, jetzt in meinem Fall, meine Popsongs sind auch kürzer geworden, aber die habe ich trotzdem nicht so gekürzt, dass nur noch die Gräten da bleiben.
Mhm.
Aber wir reden wirklich von so 1 Minuten 30 Snippets oder sowas. Und auch
gerade, dass die Songs nur auf Spotify gezählt werden, oder?
Ja, genau, gerade das, ja.
Ich glaube, 30 Sekunden.
Es gibt Gott sei Dank schon noch so in Anführungsstrichen Oldschool-Medien, die da schon noch mehr drauf aufspringen. Also ein Album kannst du immer noch besser bewerben, es kriegt immer noch eine bessere Promo und ich hoffe, dass es noch lange so bleibt, als wenn du nur Singles rausknallst. Und es hat doch mehr, man muss sich auch mehr reinfuchsen. Also irgendwie braucht ein Album ja auch zumindest irgendwie eine Art von Konzept. Und natürlich habe ich wenige Songs im Album, es sind nur 9, aber dafür habe ich das Gefühl, dass wir 9 Singles gemacht haben. Ja? Und ich habe halt dazwischen keine Snippets oder irgendwelche Sachen. Also gibt so Alben, da sind 15 Songs drauf, aber davon sind eigentlich nur 3 wirklich Songs oder sowas. Also da habe ich ja auch wieder nichts davon. Und ich habe schon hardcore aussortiert. Es werden mehr Songs fertig geworden, aber die haben stilistisch dann nicht mehr dazu gepasst, weil das Album über einen längeren Zeitraum entstanden ist. Und am Anfang waren die noch ein bisschen jazzy durch die Corona und meine Eltern Auszeit, wo ich auch so ein bisschen relaxter war und erstmal so mit der Jazzgitarre komponiert. Und dann kam so über den Sommer so der Wunsch wieder heraus, der sehr stark war, wieder tanzbare Musik zu machen und schon wieder gut ausproduzierte Popsongs zu machen. Und deswegen habe ich da ziemlich ausgesiebt am Schluss. Aber die kommen dann aufs nächste Album.
Wie kam es eigentlich zu diesem Switch zu Deutsch?
Der war eigentlich nicht so überraschend. Ich habe 2020 schon mal den ersten deutschen Song geschrieben, dann habe ich ein Werbelied für die Wiener Linien geschrieben. Das war ein Werbesong für die Greener Linien, urcool, ich habe das voll gefeiert. Und dann habe ich gedacht, das sind die Wiener Linien, wir sind hier in Wien, warum soll ich jetzt irgendwas auf Englisch schreiben oder sowas? Und das hat mir total Spaß gemacht. Es war auch irgendwie so, dass ich während Corona war einfach 2 Jahre zu Hause und habe nicht so viel Austausch gehabt. Ich war nicht unterwegs, weder auf Reisen noch in Clubs oder irgendwas. Und zu Hause reden wir nur Deutsch. Und ich habe so ein bisschen den Zugang dann auch verloren zur englischen Sprache und war da irgendwie nicht mehr so drin und hatte auch das Bedürfnis, ein bisschen more funny zu sein. Und
obwohl du immer wieder mal abdriftest ins Englische.
Ich drifte da ab, wo ich finde, dass es sinnvoll ist. Und also wenn man jetzt was kifft, dann sagt doch keiner in Österreich, boah, ich bin so hoch. Es sagt jeder, ich bin high. Weißt du, also so Sachen, die einfach doof gewesen wären, weil sie im täglichen Sprachgebrauch, ich sage auch fancy oder so. Ich sag, wenn ich mit meiner Mama rede, sage ich fancy. Also das ist jetzt nichts, was
iconic.
Was außergewöhnlich ist. Ich habe jetzt keine außergewöhnlichen Wörter reingeflochten, sondern Wörter, die ich auch so im alltäglichen Sprachgebrauch sowieso schon auf Englisch.
Aber es kommt bei dir sehr natürlich daher, wollte ich sagen. Also das ist sehr.
Ich glaube, ich rede immer noch weniger Denglisch als viele junge Leute. Die reden ja fast noch mehr. Ich habe schon versucht, jetzt auch, es gab so eine Szene zum Beispiel bei Amour Fou, da hatte ich schon erst, you're such a sexy Souvenir, und dann war das, Freundin hat mich dann gefragt, warum singst du das auf Englisch, das ist eigentlich geil auf Deutsch, so, okay, bist du so ein sexy Souvenir, das ist eigentlich viel witziger. Also ich habe schon versucht, so viel wie möglich, was funktioniert, auf Deutsch zu machen, und nur da, wo es mir wirklich doof vorkam, Mama macht dich hoch, Mama macht dich weinen, na, das war schon geiler so. Und man kann im Englischen ein bisschen mehr aussingen, so. Das hat eigentlich alles wie die Faust aufs Auge gepasst.
Ja. Ich glaube, das ist die letzte Nummer. Du bist zu heiß, ja. Part 2, oder?
Worauf es zweimal gibt. Ja, du bist heiß, Part 2 war der allererste Song fürs Album.
Das ist fast ein bisschen schlagerartig, oder? Habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, guter Schlager ist ja auch super. Es gibt guten und schlechten Schlager. es war der erste Song, der fürs Album fertig war, der noch so aus dieser Phase kam, als ich wirklich noch die Sachen so mit Jazz-Gitarre komponiert habe. War die Kleine gerade so ein Jahr alt oder sowas. Und da hatte ich auch noch so den Plan, so ein bisschen jazzigeres Album zu machen. Zu so ruhigeren Nummern, vielleicht ein paar von den Akustik-Songs draufzupacken. Dann kam der Sommer und dann kamen so die ersten Festivalkonzerte wieder. Und dann habe ich gemerkt, so, die Mama hat wieder Blut geleckt.
Aber unterscheidest du da so zwischen Pop und Kitsch auch?
Nee, da habe ich mir bei dem Pop ist immer kitschig, glaube ich.
Das ist schön.
Irgendwie, aber
ich liebe den Kitsch, Song. Kitsch, also ist total
Kitsch, ist
schön.
Ja was, Kitsch ist ja was Geiles. Es darf halt nur nicht Klischee werden. Oder also direkte Sachen sind ja auch geil. Direkte kitschige Sachen sind ja gut, solange sie nicht banal sind. Da muss man halt höllisch aufpassen. Das ist auch ein hartes Stück Arbeit, dann nicht in so einen triefenden Käse abzudriften. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Aber Kitsch an sich ist ja nichts Schlechtes. Also wenn man jetzt einen Pop-Song, I won't let you down, das kann man auch sagen, das hat was Kitschiges oder was Pathetisches, aber ein guter Pathos, der macht ja Welten auf. Ja. Das ist ja was Schönes. Aber wirklich, die Arbeit, das so zu formulieren, dass es eben nicht so ein Gabalier-Kitsch ist oder sowas, das ist, da fängt die richtige Arbeit an. Und das war auch schwer. Deswegen hat das Album auch lange gedauert. Mitunter. Nicht nur, weil ich schwanger geworden bin, weil Corona war, sondern weil ich auch für die deutschen Texte lang gebraucht habe, um reinzukommen. Und Du bist heiß war der erste, der fertig geworden ist, und der war wirklich, der war auch schwer, es war schwer, den fertigzustellen. Dann Amour Fou habe ich auch ewig dran geschrieben, aber das war dann so der Türöffner. Mhm. Also bei Amour Fou hatte ich es dann schon heraus. Habe ich dann auch gemerkt, dass es schon ausgeht, so sperrige Wörter wie infiltrieren oder perforieren. So hast mich mit 1000 heißen Blicken perforiert. Also was ist denn das für ein komischer Satz eigentlich? Aber es singt sich ja total cool. Ja. Das hat dann die Tür aufgemacht irgendwie für mich selbst. Und dass ich da ein bisschen strenger war, auch diesmal mit mir und nicht aufzugeben, wenn ich nicht das Gefühl hatte, jedes Wort hat ein Gewicht. Und genau.
Aber um jetzt zum Schluss noch mal zur ersten Frage zurückzukommen, quasi die neuen Songs jetzt live zu spielen, auch mit diesen deutschen Songs. Wie fühlt sich das jetzt an, wieder auf der Bühne zu stehen, mit deiner Band wieder diese Energie zu spüren?
Ja, das ist extrem, extrem gut. Also das ist all I wanted. Entschuldigung, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Nach Corona meinst du jetzt, oder?
Nach Corona, ja. Und jetzt mit neuem Material auch wieder.
Diesmal ist es wirklich so, dass jeder... Ich habe das Gefühl, jetzt haben wir so eine gute Setlist wie noch nie, weil wir vom neuen Album ist jeder Song extrem gut live umsetzbar. Mhm. Und wir haben das Best-of aus den zwei Alben davor. Jetzt haben wir eine Best-of-Best-of-Setlist gerade. Das ist wirklich extrem gut. Beim ersten Album, da hat man ein paar Songs, und da hat man vielleicht schon so seinen ersten kleinen Hit dabei und so, aber man muss es immer noch spicken mit so Songs, die so Füller sind oft. Aber das kennt jede junge Band, das sei denn, du bist wirklich irgendwie Michael Jackson oder sowas und hast gleich so 15 Hits. aber das schafft nicht jeder. Zweiten Album hatten wir dann schon so die Hits vom ersten und so die Hits vom zweiten. Aber da waren ein paar so kompliziertere, vertracktere Songs dabei, die wir live nicht spielen konnten, die zwar geil, super geil produziert waren, aber die live einfach, die haben nicht so funktioniert. Das war schwierig. Die habe ich teilweise auch gesanglich nicht umsetzen können. Und jetzt von vornherein war der Fokus so, dass die Songs als Songs erstmal funktionieren müssen. Die mussten Picobelli fix und fertig sein. Mhm. Die mussten am Klavier, wir spielen jetzt diesen Scheiß-Song und der muss geil sein. Und ich muss dann am Lagerfeuer spielen können. Und der muss funktionieren. Und wenn er nicht funktioniert,
dann ist er weg.
Dann ist er weg. Ja, genau, dann ist er weg. Und der muss so gut arrangiert sein, dass jeder Teil, der eigentlich überflüssig ist, wegkommt. Und da war die Mama Chor ein bisschen überschwänglich noch beim letzten Album, habe mich da voll ausprobiert und habe da teilweise ein bisschen. Da habe ich noch nicht so drauf geachtet. Mhm. Und jetzt war ich da strenger und da waren auch andere diesmal mit streng, die da gesagt haben, brauchst du das wirklich? Und ich so, das ist geil. Und so, raus damit. Ja.
Kill your darlings.
Kill your darlings, ja. Und deswegen ist das so wahnsinnig toll kompakt geworden. Und hört sich so, hat so einen guten Guss und hört sich so super durch einmal. Das ist eh das Coolste, was man haben kann. Und dass du ein Album hast, wo du jeden Song beim Konzert spielst und jeder knallt wie Hölle. Das ist eh, das ist halt der super Luxus. Ja.
Liebe Ann-Kathi, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hätte zum Abschluss noch ein kleines Experiment mit dir, ganz kurz. Und zwar, ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, wo du vielleicht ganz kurz nur antwortest. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
London.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Oh, welcher Film hat mich zuletzt verstört? Jetzt muss ich kurz überlegen. Boah, ich schaue so wenig Filme mittlerweile. Ich komme nicht zum Fernsehschauen oder zum Kino gehen. Oh, mir fällt überhaupt kein Film gerade ein. Oh Gott.
Dann springen wir weiter zu, welches Buch kannst du uns empfehlen gerade?
Amor Fou. Das hat mich auch inspiriert. Da geht es um einen jungen Mann, der in Wien so, also spielt in Wien und er wünscht sich unbedingt eine Amor Fou und lernt dann zwei junge Touristinnen kennen. Und ja, ich will da gar nicht mehr erzählen, was unfassbar
witzig spoilern.
Ist. Nein, das, was da passiert. Amor Fou, ja, von Hendrik van der Jagt.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Oh Gott! Oh, es gibt.
Ich quäl dich noch zum Schluss.
Ah, weißt du, was ich wirklich gerne höre? Das ist Dreams von Fleetwood Mac. Das höre ich wirklich
sehr gerne. Was soll von dir und deiner Kunst einmal bleiben?
Lebensbejahung, ja. Lebendigkeit und lebensbejahend.
Und irgendwelche letzten Worte?
Letzte Worte noch hoffentlich nicht. Sie war jung und brauchte das Geld.
Nein. Vielen Dank.
Gerne.
Das war die Musikerin Ann-Kathi Koy. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles? Erscheint in der ersten Staffel an jedem Sonntag. Das Lied, das ihr am Anfang und am Ende gehört habt, ist von Cherry Toast und heißt Slowly Moving Forward. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.